Wiedervereinigung Deutschlands hätte ja bedeutet, dass ihr
Job ist weg.
Ihr Job ist weg.
Es gab also eine durchaus ernstzunehmende Zahl von Leuten, die die DDR besser wiederholen wollten. Und das wollten wir auf keinen Fall. Einheit sofort.
Herrn Dr. Joachim Schmiele. Er ist der Wegbereiter der deutschen Einheit, einer der Wegbereiter. Sie waren mittendrin. Sie waren in der Volkskammer, in der ersten gewählten Volkskammer der DDR.
Da fing es dann an, so ein bisschen in den Zeitungen zwischen den Zeilen, so ein bisschen Kritik. Ja, da musste man aber genau hingucken.
Wir hören immer öfter von Menschen, die die DDR erlebt haben. Ja, wir haben so eine Art zweite DDR wieder.
Déjà-vu.
Genau. Richtig. Haben Sie sowas auch?
Ja, es gibt sehr wohl persönliche Folgen für das Meinung äußern.
Herzlich willkommen.
Danke für das herzliche Willkommen und für den Empfang hier.
Ich bin sehr gespannt über das Gespräch, vor allem was Sie über die Zeit erzählen können. Ich bin ja jemand, der überhaupt gar nichts mitbekommen hat von der Wiedervereinigung, zumindest bewusst nicht. Ich war schon da, aber das hat man später erst im Unterricht mitbekommen und dann auch wahrscheinlich sehr oberflächlich. Sie waren mittendrin. Sie waren in der Volkskammer, in der ersten gewählten Volkskammer der DDR als
frei
Mitglied.
Gewählt.
Frei gewählten. So, vorher gab es ja auch Wahlen, stimmt. Und haben dann mit ihrer Fraktion, sie waren in der Fraktion der DSU, so hieß sie damals, das war quasi die Schwesterpartei der CSU. Also Sie sehen, ich habe schon ein Problem damit, überhaupt die Parteinamen mir richtig zu merken. Erzählen Sie mal, was war da los?
Nun, ich habe ja wie viele politisch Interessierte in der DDR die bundesdeutsche Politikszene verfolgt, so gut es halt ging, über Fernsehen, über Verwandte, die zu Besuch kamen etc., ne? Und in diesem Zusammenhang hatte ich auch einen Besuch. Ich musste dann meine Tochter und meine damalige Frau als Pfand in der DDR lassen. Also das war damals so. Und dann durfte ich zu einem Geburtstag als Anlass nach München zu meinen Verwandten. Und habe dann sozusagen das, was ich nur im Fernsehen sozusagen kennengelernt habe und was man auch viel diskutiert hat, sich erarbeitet hat,
ja,
im Freundeskreis. Das haben ja so Diktaturen an sich, dass sich Freundeskreise als Auswegzelle aus der Diktatur bilden, ne? Und man dann dort auf das Heftigste und Intensivste streitet und nachdenkt, also Demokratie im ursprünglichen Sinne lebt. Das ist sozusagen der Gegenpol der Diktatur, ja, der sich dann im kleineren Kreise abbildet. Dann kann es einem auch passieren, dass man dann da einen reingeschmuggelt kriegt von der Stasi. Das war halt so. Aber bei uns muss man sagen, ich zumindest hatte Glück. Das gab es nicht in meinem verschiedenen Freundeskreis. Mhm. Ja, und in dem Zusammenhang bin ich dann sozusagen zu dem Schluss gekommen, dass Bayern ein Vorbild sein kann, insbesondere Franz Josef Strauß. Das ist für mich ein großes politisches Vorbild gewesen, weil er es verstanden hat, die Mühen des Konservativen mit dem Sozialen und Volksnahen zu verbinden. Ich habe dann auch gelernt, dass also die CDU eine ganz andere Partei ist als die CSU, also von der sozialen Zusammensetzung her. Und so ist dann meine Idee entstanden, dass die CSU für die DDR als dann so Anfang 89 immer deutlicher wurde, dass der Wind sich dreht.
Ja.
So wie jetzt, so, es sind so Kleinigkeiten, wo man merkt, oh, hier tut sich was. die hat man in der Bundesrepublik gar nicht gemerkt, sozusagen.
Also zum Verständnis.
Ja, bitte.
Es gab keine Parteien in der DDR oder gab es Parteien, aber so Blockparteien, wie ich verstanden habe. Es gab auch Wahlen, aber das waren so Proforma-Wahlen.
Richtig.
Sozusagen, und man ist hingekommen, hat einen Stimmzettel bekommen.
Ja.
Was war drauf? Konnte man nur ein Kreuz setzen?
Naja,
oder?
Naja, ein Kreuz immer, aber zur Wahl standen die Blockparteien.
Die dann aber immer zusammen...
Zum Schluss war das alles eine Einheit letztendlich. Ne?
Okay.
Und jedenfalls haben wir damals schon die Vorzüge des Sozialismus kennenlernen dürfen. Man hatte dann da so eine Einzimmerwohnung mit Ach und Krach gekriegt, oder anderthalb. So eins war Durchgangszimmer und mein Bruder hatte so da Klo halbe Treppe tiefer, ne? Der wohnt ein paar Meter weiter. Da haben wir eine Bürgerwehr gegründet, weil wir 5 Jahre lang bei lebendigem Leibe generalsaniert wurden. Also sprich an den Fenstern so ein bisschen Leisten dazu, dass die wieder dicht sind. Die Wasserleitungen erneuern und das Ganze, das dauerte in der Summe 5 Jahre. Da passierte das zum Beispiel, dass eines Tages der Tischler kam, alle Fenster rausnahm und dann war er 14 Tage nicht mehr gesehen. Das heißt 14 Tage lang Durchzug.
Sie haben irgendwann mal beschlossen, Sie wollen eine Partei.
Richtig. Finden. Und aus dieser Erfahrung heraus, okay, da war ich so weit ausgeholt. Okay. Also Bürgerwehr gründen. Und
ja, dann haben wir wann da, war das mit der Bürgerwehrgründung?
Das war so 2-3 Jahre davor. Ne?
Okay.
Das, also wir haben uns nicht Bürgerwehr genannt.
86, 87.
So in der Dreh. Ne? Okay. Wir wurden, wie gesagt, bei lebendigem Leibe General überholt und mit diesen,
okay,
mit diesen Auswirkungen. Ja, wir sind ja auch bei den Wahlen nie wählen gegangen, sondern oder eben immer mit Nein gewählt oder ungültig gemacht die Stimme, damit wir Gehör finden. Ne?
Ja.
Hat auch Wirkung gezeigt. Ne? Da fing es dann an, so ein bisschen in den Zeitungen zwischen den Zeilen, so ein bisschen Kritik. Mhm. Ja, da musste man aber genau hingucken. Also ich habe immer gesagt, in der Bundesrepublik brauchte man Holzhammer, um einen Witz überhaupt oder eine Kritik überhaupt ankommen zu lassen. Und bei uns war zwischen den Zeilen eine Andeutung genügte schon. Und wir wussten, was sie meint ist.
Okay.
Und das gab es dann natürlich in der 89er-Zeit. In den Zeitungen auf einmal wurden so verschiedenste Dinge doch angesprochen, die man eigentlich nicht ansprechen darf. Also und das war dann für uns Anlass, immer politischer zu werden. Ne? Und ich habe dann gesagt, für mich, weil ich ja vorher das durch die Strauß-Deal sozusagen dann mir das auch angucken konnte und das toll fand in der Demokratie. Ich war dann auf dem Oktoberfest und da haben sie, ja, der eine, der hat dann hier große linke Reden geschwungen. Ich dachte, was ist denn das hier? Und ein anderer, der hat dann ein bisschen Eierkopf oder wie sich mal, ja. Und dann zum Schluss haben sie zusammen, weil sie beide schon einen ganz schön hinter der Binde hatten, haben sie dann zusammen weitergetrunken und das hat mir gefallen. Ja,
also man konnte sehen, dass
ja, das war gelebte Demokratie. Ja.
Man konnte sich zwar öffentlich auseinandersetzen, ja, aber am Ende hat man trotzdem getrunken. Ja.
So war es übrigens auch in der parlamentarischen Gesellschaft. Mhm. Da war ich ganz verwundert im Bundestag. Ich war ja auch im Bundestag dann. Da gab es ja dann auch tolle Reden gegeneinander. Und zu meiner Verwunderung, dann war damals in Bonn die Parlamentarische, das war so ein extra Gebäude, viel kleiner als jetzt. Und dann saßen die gleichen Leute zusammen und haben dann gesagt, na, eigentlich hast du ja recht und so, aber du weißt ja. Und,
ja, ja. Da war man wieder Freund hinter den Kulissen.
Ja, und dann hat man ein Bier zusammen getrunken. Ja. Natürlich nicht mit jedem. Ne? Also es gab unsympathische und sympathische wie im normalen Leben auch. Ne? Das hat viel größer eine Rolle gespielt.
Genau, und das hat Sie beeindruckt?
Ja, sehr.
Und das haben Sie sich für die DDR dann auch gewünscht
ja.
und haben dann eine ja. Partei gegründet?
Nein, ich wollte.
Sie wollten. Das war dann irgendwann mal.
Ich wollte die CSU gründen.
Okay.
Ja, Franz Josef Strauß, ja. Die CSU. Und ich habe gesagt, dieses Konzept von Gesellschaft widerspiegeln, also Bevölkerung im weitesten Sinne und parallel dazu aber einen klaren Kompass haben, einen klaren konservativen Kompass, weil der meinem Menschenbild entsprach. Das habe ich ja dort dann erleben dürfen und habe gesagt, das wäre das Richtige.
Und Sie haben da dann irgendwann mal gegründet. Also es kam dann eine Phase, wo es dann möglich war in der DDR.
Naja, es war eigentlich nicht möglich, ja. So wie die SPD oder hieße DPS. Oder, also die SPD hat sich ja auch genau. Gegründet in Schwand.
Nicht PDS.
Nee, PDS nicht. Das war also das ist ja die,
später die
sechsmal umbenannte Mauerschützenpartei.
Nein, die SPD, genau. Aber die CDU hatte ja auch eine quasi eine Schwesterpartei in der DDR, mit der sie ja die Allianz dann gegründet haben oder nicht gegründet haben.
Nein, das ist viel später. Ach das, so, okay. Das ist eine ganz andere Schiene. Nein, ich habe in Berlin, in meinem Kreis, versucht sozusagen die CSU zu gründen, habe verschiedene Leute angesprochen, von denen ich mir ziemlich sicher war, dass die nicht sozusagen auf der falschen Seite stehen oder mich dann an die Stasi ausliefern. Die war ja noch aktiv, ne? Aber die meisten hatten doch den Einfluss der Medien verinnerlicht. Also für die war Franz Josef Strauß ein Faschist oder und sowas. Ja, da sieht man mal, welche Macht die Medien hatten. Das war ja okay. Immer auch meine Interpretation, dass ich gesagt habe, die Demokratie hat leider die erste Macht, nämlich die Medien.
Ja.
Das darf eigentlich nicht sein in einer Demokratie, dass die Medien die erste Macht sind. Sie sollen am Rand stehen, Schiedsrichter sein, dokumentieren und so weiter. Sie können auch gerne sich die einen so und die anderen so parteiisch sein. Aber sie haben nicht die Funktion, die Politik sozusagen eigentlich zu gestalten durch ihre Macht. Ja, indem sie den einen komplett fertig machen und den anderen hochjubeln. Und das alles hat eine Rolle gespielt damals. Und dann habe ich also gesagt, okay, ich spreche 20, 30 Leute an und hoffe, die zusammenzukriegen. Und habe die Zeit damals so eingeschätzt, dass ich wenn ich genügend zusammen habe und dann Westreporter sozusagen organisiere, dass ich dann verschont bleibe. Ja, dass man dann nicht sich traut, wie noch ein Jahr vorher, einfach zu sagen, die nehmen wir jetzt alle in Gewahrsam und okay. Das war's.
Und das heißt, ein gewisses Risiko damit auch verbunden.
Ja, aber es wurde von mir, ich hatte ja für mich so eine Art Schwegrolle definiert, ja. Also ich bin immer so auf der Grenze zum gerade noch Sagbaren langgelaufen, ich war nicht der Widerstandskämpfer, der jetzt in den Untergrund gehen musste oder so. Das würde ich für mich nicht in Anspruch nehmen. Also
wir reden von DDR 89.
Genau, Mauerfall. Da bin ich dann rüber, weil
im November,
genau. Das brannte ja in mir sozusagen. Ja. Und hatte dann bei Diebken in Schöneberg damals noch einen Termin. Und er hat gesagt, dann kommen Sie doch zu uns und so. Und dann habe ich gesagt, mit der Ost-CDU habe ich...
Wollten Sie nicht?
Nee, habe ich gesagt.
Also Ost-CDU, es gab schon eine Ost-CDU?
Naja, es gab eine Ost-CDU, es gab eine Ostliberale, es gab eine nationaldemokratische Partei, es gab eine Bauernpartei, aber die gehörten alle zu dem großen Block. Ne? In der Volkskammer, die sich viermal...
Übrigens, in der Ost-CDU war damals ja auch die Angela Merkel dann, ne?
Nee, die waren, soweit ich weiß, nicht in der Ost-CDU. Die war gar nicht in der Partei.
Aber sie war doch in der ersten Volkskammer mit...
Ja, da war sie beim DA.
Ach so.
Demokratischen Aufbruch, soweit ich weiß.
Ach so, dann habe ich was gehört. Ja.
Sie wollte an die Macht. So, und dann war sie ja irgendwie bei der SPD bei verschiedenen anderen. Und da haben sie ihr immer gesagt, ja, du musst die Tippeltappeltour gehen. Und das war nicht ihr Ding. Und dann hat ihr der Günther Krause sozusagen in so eine Art stellvertretenden Regierungssprecher Posten besorgt bei de Maizière.
Okay. Aber ja. Zurück zu Ihnen.
So, ja.
Jetzt haben Sie gesagt, okay, wir wollen keine, wollen uns nicht an die Ost-CDU anschließen oder wie auch immer.
Nee, nicht wir, sondern ich,
Sie persönlich. Sie wollen nicht aktiv werden darin, sondern Sie wollen ja. Ihr eigenes Ding.
Nee, da habe ich gesagt, da, ich will politisch aktiv werden. Das war ich ja vorher schon durch die Gründungsversuche. Und ich bin aber, also Ost-CDU ist nicht mein Ding, Punkt. Wobei man dazu sagen muss, die Mitglieder der Ost-CDU, das waren zum Teil 150-prozentige und zum Teil waren
150-prozentige, sprich
ja, die waren
Verfechter
also,
der DDR.
Richtig, die waren also noch schärfer als die von der SED, ja.
Ach so.
Ja, ja. Und dann gab es auch, die wurde auch, so wie die LDPD und so weiter, so ein bisschen als Fluchtpartei benutzt. Dann hat er Gruppenleiter geworden und haben gesagt, du musst jetzt in die Partei. Und dann ist er abends auf dem Heimweg schnell beim Büro von irgendeiner Blockpartei vorbeigegangen und ist schnell dort eingetreten. Dann hat er gesagt, ich kann leider nicht in die SED eintreten, ich bin schon da drin. Ja, also die Mitglieder waren gemischt. Da waren solche, solche und solche.
Okay.
Muss man einfach verstehen.
Ja, das
ja. Ja, so war das damals. Und so. Dann sagte Diepken zu mir, da ist was in Gründung. CSU, DSU, also so. Und da bin ich, hat er mir dann Kontakte verschafft sozusagen. Und da bin ich dann dort mit eingetreten und hab dann,
die Partei wurde gerade frisch gegründet?
Genau, da war ich mit der, also ich war nicht im Gründungsakt dabei, aber dann unmittelbar danach sozusagen, okay. Ja. Und ja, dann wurde ich hier relativ schnell Berliner Landesvorsitzender. Da gab es dann einen Glasermeister hier aus Mitte, der war vorher der Landesvorsitzende, der wollte die aber nur in die CDU überführen. Da waren Landowski und Diepken wollten das so organisieren, dass sie da nicht noch die CSU an der Hacke haben. Das war nicht der Plan. Ne?
Wir reden jetzt hier von einer Zeitspanne von alles unter einem Jahr.
Also richtig.
Sie sind, hier ist der Mauerfall, Sie fahren rüber nach West-Berlin. Nee, nicht nach West-Berlin, sondern zum...
Doch, nach West-Berlin
zu Diepken. Genau. Und sagen, okay, Sie wollen nicht in die Ost-CDU.
Ich will was machen.
Es gründet aber, sich parallel schon eine Partei. Das war dann wirklich.
Da ist was im Busche und da habe ich mitgemacht.
Und dann waren ja aber auch schon 1990 im März die Wahlen.
Ja. Naja, da wurde ich dann von den DSU, von der DSU Berlin aufgestellt als Kandidat. Da kam auch Hilfe aus München. Die haben dann Wahlkampferfahrung gehabt. Wir hatten ja gar keine Erfahrung mit sowas. Ne?
Das heißt, da ist eine Partei gegründet worden und unmittelbar danach schon musste man sich aufstellen zur Wahl.
Ja, ja, ja. Das war ja alles klack, klack, klack. Das ging ja alles hintereinander weg. Ne?
Die Listen haben Sie dann selber einfach aufgestellt oder auch gewählt dann?
Richtig gewählt, so wie sich das gehört. Ich habe dann auch so Bücher gelesen, wie das mit der Demokratie funktioniert.
Weil ich überlege mir gerade, da muss ja alles sehr knapp gewesen sein, auch mit den Fristen.
Und ja, ja, das war alles ziemlich sehr knapp. Ne?
Ja.
Ja, und
aber wie war dann die Stimmung so? War da
Aufbruch.
So ein Aufbruch?
Man also hat gemerkt, man war voller Elan, voller Energie und jetzt geht's los. Und also ich erinnere mich daran nur positiv.
Aber was war Ihr Ziel? Sie dachten, okay, wir gehen jetzt verändern die DDR? Oder war das auch schon so ein Ziel, wir wollen endlich die Einheit oder auf die Einheit
hinarbeiten? Wir wollen zum einen die Einheit und wir wollen vor allen Dingen Demokratie und Freiheit. Und also, ja,
Demokratie. Waren das ferne Ideale, wo man sagt, okay, das ist jetzt, das, wir wollen dahin, wir sehen jetzt die Chance, dass wir etwas machen können.
Ja.
Aber im Kopf hat man irgendwie so das Gefühl, okay, das kommt jetzt in 5 Jahren erst oder in 10 Jahren.
Naja, das war sehr unterschiedlich. Also ich kann jetzt nur für mich als Individuum sprechen und ein bisschen, da ich ja dann zum parlamentarischen Geschäftsführer gewählt wurde von der Fraktion, kann ich auch noch für die Fraktion sprechen, aber für die anderen Parteien weniger.
Ja.
Für uns war es so, dass wir gesagt haben, Einheit sofort. Da gibt es ja die Story, die ich da mal angedeutet habe. Wir haben zusammengesessen im Foyer der Volkskammer. Also
am 18. März wurde
gewählt. Am 18. März wurde gewählt. Ich war Kandidat.
Wie stark sind Sie reingekommen als Partei?
Da hatten wir um die 6%.
Okay, als.
Ja. Also über 5%.
Ja.
So.
Gut, es gab, glaube ich, keine 5%-Hürde damals.
Naja, aber
genau.
Jetzt für den Zuhörer vielleicht so ein bisschen,
genau,
dass man weiß, in welche Richtung das ging. Und dann gab es ja die konstituierende Sitzung. Und vor der konstituierenden Sitzung, da hatten wir ja schon ein bisschen uns ausgewürfelt. Wir haben also schon zusammengesessen, da wurde der Herr Walter wurde dann, Professor Walter wurde dann zum Fraktionschef gewählt. Und der Diestel wollte der Innenminister werden. Wobei das war ja dann ohnehin eine ganz andere Geschichte, aber das würde heute in den Rahmen sprengen.
Ja.
Da ging es auch um die Tagesordnung. Ne? Da gab es ja dann von Beamten aus den alten Bundesländern gab es ja dann die Hilfe, wie sowas ablaufen muss, damit das Ganze überhaupt in geordnete Bahnen kommt. Man muss ja irgendwie zu einem Ziel kommen und auch da gibt es Mechanismen, die man einfach abarbeiten muss. Ja. Ne? Und dazu gehörte natürlich auch eine Tagesordnung und wir wollten auf die Tagesordnung den sofortigen Beitritt nach 23 Grundgesetz. Das hatten wir schon vorher besprochen.
Okay.
Ja, das war aber in dieser illustren Runde, die auch andere Themen hatten, zum Beispiel sollte Modrow Vizepräsident werden, da haben wir gesagt, das kommt nicht in die Tüte. Und also da gab es so verschiedenste Diskussionen und wir haben dann unseren Punkt nicht durchgekriegt mit dem sofortigen Beitritt.
Weil Punkt bei der ersten Sitzung der Volkskammer
wollten wir in der konstituierenden.
Also kam der Antrag rein schon?
Nein, der gestellt. Ist gar nicht als Antrag reingekommen.
Okay.
Der ist gar nicht auf die Tagesordnung gekommen.
Das heißt, aber durch die Fraktion ist er gekommen.
In der Fraktion waren wir uns einig, das wollen wir.
Ja. Also wir reden nur von einer Fraktion, die dann nicht mehr aus Ihrer Partei, also
richtig, nur DSU.
Ach so.
Nur die
DSU. Und bei der CDU?
Die wollte erstmal die Einheit vorbereiten und ein Teil wollte auch sozusagen gar nicht, aber das war eine ganz andere Geschichte, die wir ja gar nicht so kannten. Man darf ja nicht vergessen, wir haben uns dort im Prinzip alle mehr oder weniger das erste Mal gesehen.
Okay.
Ne? Und
ja, so wie es ist in so einem Parlament, was ja.
Ja, ne? Ich meine, klar, die CDU-Leute kannten sich untereinander teilweise schon von vorher. Wir auch ein bisschen von vorher, aber das ist so, man hat sich mal gesehen und zusammen mal kurz diskutiert, aber das war kein Kennen im klassischen Sinne. Ne? So.
Sie sind also der Meinung, hätte es diesen Antrag nicht gegeben, würde man versuchen, sogar die Wiedervereinigung zu verhindern oder auf Zeit zu spielen?
Das war von Anfang an sozusagen das Konzept, auch befeuert aus linken Kreisen in der Bundesrepublik. Also bei den Grünen, bei den Linken, also bei der PDS.
Also wir reden von der Bundesrepublik, also sprich von der BRD
zu dem Zeitpunkt. Damals zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht der 3. Oktober.
Genau.
Wir reden ja von der Zeit kurz nach dem 18. März.
Ja.
Ja, und da war es einfach so, dass es unterschiedliche Vorstellungen davon gab, was nun wird. Mhm. Und wir hatten immer die Vorstellung, dass wir gesagt haben, jetzt nochmal ein sozialistisches Experiment, darauf wäre das ja dann hinausgelaufen, mit neuer Verfassung und allem Pipapo. Das würden wir nicht wollen und durchstehen, das kostet uns einfach unser Leben. So, und haben daraus geschlussfolgert, dass wir diese Sache dann damit beenden, dass wir sagen, 23 Grundgesetz, Beitritt, fertig.
Okay.
So.
Damit, Grundgesetz, wessen Grundgesetz?
Na, das bundesrepublikanische.
Ja, aber...
Da war ja so, die Bundesrepublik wäre verpflichtet gewesen. Heute wird das ein bisschen anders dargestellt.
Also sie haben sich beim Antrag quasi auf das Grundgesetz von der Bundesrepublik berufen.
Ja.
Aber sie hat ja keine Wirkung in der DDR gehabt, jetzt sage ich
mal. Indirekt. Wenn wir als Volkskammer den Beitritt erklärt hätten, hätte die Bundesrepublik nichts dagegen tun können. So war das, so ist das Grundgesetz formuliert.
Das heißt, wenn es die Mehrheit gehabt hätte... Ja. Oder ja, dann wären sie verpflichtet, sofort zu handeln.
Deshalb sage ich auch zur Einheit, ohne die Zustimmung der Volkskammer wäre alles nix gewesen. Also wenn zum Beispiel in der Sitzung, in der wir dann den 3. Oktober auserkoren hatten als Tag der Einheit, wenn wir da alle Nein gesagt hätten, oder viele, die Mehrheit, dann hätte es keine Einheit gegeben. Mhm. Ja, also... Ja. Sagen wir, der Knackpunkt war die Zustimmung, so habe ich mir das erklären lassen, rein rechtlich, die Zustimmung der DDR-Bevölkerung.
War sie am Wackeln, diese Mehrheit?
Ja. Und zwar zum Anfang gab es viele Begeisterte, die gerne wollten. Manche wegen, wie man so schön sagt, wegen der D-Mark. Aber ganz viele waren viel mehr als heute dargestellt wird. Haben wirklich die Redefreiheit, die Gedankenfreiheit und die demokratischen Grundprinzipien haben wollen. Weil ich hatte ja erzählt von meinem kleinen Freundeskreis, da gab es das. Das wurde ja alles gelebt. Und insofern hätte man das dann auf die Gesellschaft sozusagen übertragen und darin hat man sich ja dann wohlgefühlt. Ne? Wir haben eine Streitkultur gehabt. Wir haben uns nicht die Köpfe eingeschlagen, sondern wir haben super interessante Diskussionen bis zum frühen Morgen geführt über Gott und die Welt, wie man so schön sagt. Und in diesem Zusammenhang sehe ich das Ganze. Ja.
Und
dann gab es eben die Hardliner, die gesagt haben, ach, der Sozialismus ist ja eigentlich gut von der Idee her. Man muss ihn bloß besser machen.
Ja? Wie man das auch heute noch sagt.
In so gewissen ist es.
Kreisen.
So ist es. Ja, ja. Wieder verstärkt sagt, muss man ja heute im Prinzip ausdrücken. Ja.
Und jetzt ist der erste Versuch, den Antrag reinzubringen, gescheitert.
Richtig.
Nicht in der Fraktion, aber war ja eine Koalition, die sie ja hatten danach, oder?
Naja, es gab die Allianz für Deutschland.
Genau.
Ne, das war
da
ja,
waren sie ja Teil der
richtig.
Koalition.
Richtig, das war ja sozusagen zusammengeschmiedet worden, weil alle damit gerechnet haben, die SPD wird gewinnen. Willy Brandt und verschiedene andere Figuren sozusagen des politischen Lebens haben da ganz schön Eindruck gemacht in der Bevölkerung,
bei der,
dachten wir.
Ja.
Ja. Und dann kam es ja in der Wahl etwas anders raus, aber die Allianz war gegründet worden, um wenigstens den konservativen Teil, das war, soweit ich das jetzt überblicke, die Leistung auch von Kohl, dass er eben gesagt hat, okay, da müssen wir jetzt sehen, dass wir die alle so weit bündeln. Mhm. Dass wir auch eine Chance haben und dass das dann so ganz anders ausgegangen ist in der Wahl, das war für alle doch ein bisschen überraschend.
Dass der Block sage ich jetzt, aber dass diese Allianz dann, der Zusammenschluss aus der CDU und ihrer Partei doch so groß war.
Richtig. Und dann hat de Maizière unbedingt die SPD mit drin haben wollen, obwohl sie rein rechnerisch gar nicht nötig war. Und das war zum Anfang vielleicht auch gut. Da gab es ja auch interessante Figuren wie Professor Schröder oder so, die also durchaus, sagen wir mal, ihren Verstand benutzt haben.
Ja.
Ja, und sagen wir, ehrenwerte Absichten hatten. Aber es gab eben auch andere. Und das sind ja die, die jetzt gesiegt haben in der SPD. Ne? Die also im Grunde genommen die Mauerschützenpartei links überholen wollten.
Dann kam der Antrag doch irgendwann mal rein aus der Allianz?
Ja, nee, dann war Folgendes. Dann habe ich,
ja,
da ich ja dort in dieser Sesselrunde war, habe ich dann berichtet. Früh war ja immer Fraktionssitzung, damit jeder vor der Parlamentssitzung sozusagen Bescheid weiß, was vorher besprochen wurde. Und dann war ich als parlamentarischer Geschäftsführer derjenige, der das dann zu berichten hatte. So, es gab also eine durchaus ernstzunehmende Zahl von Leuten, die die DDR besser wiederholen wollten. Und das wollten wir auf keinen Fall. Das, wie gesagt, das war unsere Lebenszeit, die da dann verplempert wird mit dem nächsten
Experiment. Wer waren diese Leute?
Naja, das ganze linke Spektrum.
Klar. Aber gab es auch solche Leute in der Reihe der eigenen Allianz?
Also in der DSU nicht. Dann in der CDU, glaube ich, ein paar wenige, aber marginal.
Okay.
So, und in der FDP meiner Meinung nach auch nicht, wobei ich jetzt sozusagen eine Abschätzung abgebe, die mir eigentlich nicht zusteht, weil ich ja dort nicht involviert war und nicht die inneren Meinungen so sehr gekannt habe. Dazu war
aber aus Ihrer Perspektive, genau, Sie können ja sagen, wie es war oder wie es Ihnen vorkam.
Wie ich es empfunden habe.
Ja, genau.
Also wir waren die glühendsten Einheitsbefürworter, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, und haben auch immer unser Tun unter dem Gesichtspunkt betrachtet, führt es zur Einheit oder nicht? Was ist wichtig? Das war auch für uns zum Beispiel so, dass wir gesagt haben, je schneller wir diese Einheit organisieren, desto weniger gibt es kriminellen Missbrauch von Übergangszeiten. Haben wir ja dann erlebt, diese Zeit. Ne? Ja. Die war ja so ein bisschen vogelfrei, wenn man so will. Und da gab es ja einige Dinge, die nicht hätten stattfinden dürfen und sollen. Und das war ja absehbar. Das ist immer in solchen Übergangszeiten so, dass dann auch kriminelle Elemente sozusagen da ihr Süppchen kochen.
Ja.
Und das wollten wir, das war einer der Gründe, warum wir gesagt haben, Übergangszeit ist nicht gut. Und zum anderen natürlich dieses Glühen für ein einiges Deutschland. Ja.
Sehr gut.
Ja.
Kann man sagen, Sie waren quasi mit Ihrer Partei, mit Ihrem Mindset, mit Ihrer Einstellung so quasi so ein Vorläufer der AfD?
Jein. Nee, würde ich insofern nicht sagen, weil wir uns noch gar nicht richtig gefunden hatten. Die AfD hat ja jetzt, die hat ja jetzt Programme und die hat, wir waren so, sagen wir mal, von unseren Zielvorstellungen her ziemlich stark auf die Einheit und aufs Konservative konzentriert. Ja, und dazu sind dann natürlich bestimmte Instrumente nötig. Aber dass wir sozusagen uns da als Vorläufer betrachten dürfen, würde ich jetzt erstmal so nicht einschätzen, weil da gab es auch welche, die waren, wenn man genauer hingeguckt hat, innerlich links. Ja, und haben sich bei uns wieder gefunden.
Okay.
Erstmal, ob die dann geblieben wären, das weiß kein Mensch. Aber vom Grundsatz her waren wir noch zu sehr in der Findungsphase, als dass man das so sagen kann.
Dann so. Kam es zur Abstimmung.
So. Ja, nee, ja, jetzt komme ich wieder zu dem Faden zurück. Und zwar hatte ich dann berichtet von meinem Versuch, das da in dieser Sesselrunde einzubringen. und dass wir damit gescheitert sind. Und dann kam so die Idee auf in dem Fraktionsgespräch, dann nehmen wir den 17. Juni, der heißt ja schon Tag der Einheit. Und dann können wir den auch gerne als Einheitstag nehmen. Und haben gesagt, okay, das machen wir diesmal aber anders. Das machen wir so, dass sich nicht alle mit ihren Argumenten drauf vorbereiten können. Und haben sozusagen dann Stück für Stück das vorbereitet. Und dann an dem Tag der, und haben dann sozusagen diesen Antrag eingebracht. Wir hatten dann auch, weil wir ja einen Teil der Leute, die nicht in Berlin wohnten, die wurden dann zum Beispiel in der Ruschestraße, ehemaliges Stasi-Gelände, untergebracht von den Volkskammerleuten. Und da haben dann viele zusammengesessen, unter anderem auch Professor Walter und Professor Krause. Und dann hat Professor Walter gesagt, ich muss den Günther informieren und den können wir nicht so überfahren und so. Und,
Günther ist
Günther wer? Krause, der ehemalige Verkehrsminister dann. Und der hatte dann auch seine eigenen Gedanken da in Bezug auf eine solche Sache. Und dann war mittlerweile auch klar, dass sozusagen der Bundeskanzler auf der Tribüne sitzen wird und so. Und ja, und dann haben wir unseren Antrag da eingebracht. Und zwar hatten wir uns einen ausgeguckt. Das war ein Herr Schwarz aus Dresden. Der hatte ohnehin Redezeit. Und haben gesagt, du machst in deiner Redezeit diesen Antrag, bringst du damit unter. Wir hatten auch einen anderen Fall, wo wir dieses Emblem weghaben wollten. Da haben wir den Dr. Vogt, das war ein Zahnarzt.
Also haben gar nicht den Antrag so formal vorher eingereicht auf die Tagesordnung?
Nee, den haben wir mit reingeschummelt sozusagen.
Bei der Rede dann quasi?
Ja. Den haben wir so ein bisschen, wir wollten ja nicht, dass sich da eine Mauer aufbaut, dass wir zu viel Gegenwehr erwarten dürfen. Also haben wir das alles ganz kurzfristig immer angemacht, also am Abend. Und dann hat den Antrag, der wurde dann früh eingebracht, den hat der Professor Walter mit dem Günter Krause zusammen, haben sie den noch nachts in der Ruschestraße zusammen dann zu Papier gebracht.
Okay.
Ja, so war das. Weil wir ja, wie gesagt, wir wollten den anderen, den Gegnern keine Vorlaufzeit geben.
Verstehe.
Ja.
So, und jetzt haben sie da ihre Sitzung, Volkskammersitzung.
Ja.
Ja, so war das ja. Und sie sagten, der Kanzler sollte anwesend sein?
Der war anwesend, aber der war auf der Tribüne.
Kanzler Kohl.
Kanzler Kohl, richtig. Und noch mehr aus der Regierung waren zu Besuch.
War das war einfach quasi ein Staatsbesuch oder wie?
Das war sozusagen ein Zufall. Es war geplant, aber der wusste nicht, dass wir den Antrag stellen.
So, und dann bringen sie diesen Antrag ein.
Richtig. Und dann wurde der Antrag in die Ausschüsse überwiesen.
Ja,
so wie es und ist. Damit war er beerdigt eigentlich. Ja. Aber wir hatten sozusagen ein Signal gesetzt.
Okay.
Weil wir auch...
Wie war da die Stimmung?
Gut, bei uns war sie super.
Ja gut, sie waren in Feierlaune, sie haben einen Coup gelandet quasi, sie haben den Antrag
gekriegt. Richtig.
Aber im Saal, wie haben sie es wahrgenommen?
Na, auch wieder in dieser Trennung. Ne? Mhm. Es gab ja doch...
Gab es eine Aufruhr vielleicht von Linken? Oder?
Die haben dann rumgemotzt, wie sie es so machen. Ne?
Ja.
Das hat uns auch... nicht gekratzt, das war für uns überhaupt nicht zu merken. Ja.
Aber generell, für mich ist das so komplett noch unvorstellbar, wie das Ganze lief. Wir haben jetzt quasi eine Diktatur hinter uns von knapp 40 Jahren waren das? Nee, wie lange?
Ja, so? Ziemlich genau 40 Jahre. Im Oktober war 40 Jahre das Feuer.
So, und.
Also. 89.
ich meine, wie lange die DDR, ne, so, und dann war die SED ja quasi die regierende Partei bisher immer gewesen, oder?
Richtig.
So, und
Die Blockparteien.
Genau, und die Blockparteien. Und hat mit einem Schlag dann nur noch 16% bekommen bei den ersten freien Wahlen. Sie waren wahrscheinlich komplett euphorisch am Gewinn, aber wie war die Stimmung da auf der anderen Seite?
Zum Teil gedrückt, zum Teil ratlos, zum Teil...
Wo war Honecker zu der Zeit dann schon?
Na, Honecker war ja dann schon...
Der war ja nicht mehr da.
Richtig. Ich weiß nicht, ob er da schon in... der war ja dann krank, ne?
Also ja.
Er war ja krebskrank, glaube ich, Nierenkrebs oder so. Und war, ich weiß nicht, ob er dann schon bei dem Pasta da war oder so. Also, das kann ich nicht sagen jetzt.
Okay.
Oder ob er schon weg war. Jedenfalls, der war, das ganze Präsidium, die ganze Führungsriege, die war weg. Bis auf die, die unter Gysi in der dann umbenannten PDS weitergemacht hat, weil Gysi wollte ja die Milliarden retten, die die Partei sich unter den Nagel gerissen hatte. Das war der einzige Grund, warum es heute die Linke gibt. Ne?
Die Milliarden,
ja. Richtig. Und da haben sie dann immer gesagt, ja, das sind ja unsere Beiträge, da bin ich ganz anderer Auffassung. Weil man muss wissen, dass in der DDR sozusagen jeder Betrieb, der hat einen Parteisekretär und Gewerkschaften, also diese ganzen Funktionen und so weiter, die wurden alle von den Betrieben bezahlt. Und das heißt also, die Beiträge waren im Grunde genommen nur marginal. Das war, wenn man so will, vom Staatsvermögen bezahlt. Ne?
Und soweit ich weiß, hatte ja die Partei dann auch eigene Betriebe.
Das auch noch, ja. Und die hatten einen eigenen Außenhandel über Schalk und so. Ne?
Ja.
Also, man kann es so bezeichnen, ja, weil ich weiß nicht, wie es juristisch zu werten ist, aber vom Grundsatz her haben sie doch ordentlich zugegriffen. Ne?
Irgendwann mal kam es dann zu der Einigung zu sagen, okay, das ist jetzt nicht der 17. Juni, man hat sich dann auf den 3. Oktober festgelegt.
Naja, das ist wieder eine ganz andere Geschichte.
Ja?
Ja. Na, dann wurde ja der 17., dann wurde das ja sozusagen in die Ausschüsse überwiesen.
Und da
uns war klar, das kann jetzt dauern. Und dann merkten wir, auch wieder die DSU-Fraktion, wir merkten, dass die Leute sich, also die Abgeordneten sich immer mehr so ein bisschen eingerichtet haben. Ne? Man hatte ja auch so ein bisschen Privilegien, die man nicht gewöhnt war. Ne,
man muss ja dazu sagen, eine Einigung, also eine Wiedervereinigung Deutschlands hätte ja bedeutet, dass ihr
Job ist weg.
Ihr Job ist weg.
Richtig.
Die Stimmen
also, hätte nicht bedeutet, es hat bedeutet.
Das hat genau das bedeutet.
Genau.
Das heißt, man sogar die Abgeordneten, die formal dafür waren, haben eigentlich im ureigenen Interesse vielleicht gedacht, naja, vielleicht doch nicht so schnell.
Ja, genau. Und dann, wenn man dann noch Staatssekretär oder Minister oder sowas war, das war ja dann doch schon etwas, ja, was man, wenn man vorher, sagen wir mal, nicht so eine Macht hatte, nicht gewöhnt war. Ne? Dieses, man ist auf einmal wer. Ne?
Und hat dann auf einmal
ich
die
ja,
Limousinen,
ich,
die einen genau, durch das Land fahren. Man hat seinen Chauffeur.
Und die Leute hören einem aufmerksam zu.
Die Presse ist da.
Ja, ich habe selber Diskussionen erlebt. Da waren die größten Gegner und weiß ich was. Und dann kam man da hin und dann hieß es, ach, Herr Abgeordnete, bitte hier entlang, wir haben da was vorbereitet und so weiter. Es war mir unangenehm, also mir persönlich. Ja, aber ich bin eben vielleicht anders gestrickt. Warum, kann ich jetzt nicht sagen. Es ist so. Mir war das nicht angenehm. Aber ich bin auch nur ein Mensch und ich habe mal die Menschenbild, meine damals in der DDR erworbene Interpretation des gesellschaftlichen Werdens dargelegt. Ne? Es gibt ja, darf ich das? Oder?
Ja.
Es gibt ja zwei Arten von Gesellschaftsformen. Ne? Die eine Art, eine Gesellschaft zu organisieren, geht davon aus, dass der Mensch im Grunde genommen so ist, wie er ist, über Jahrmillionen geworden, mit positiven und negativen Eigenschaften beladen oder wie auch immer. Und die andere geht davon aus, der Mensch ist im Grunde genommen schlecht durch seine Entwicklung und wir müssen ihn in irgendeiner Form immer in die richtige Richtung schubsen. Heute sagt man dazu links und rechts, wobei diese aus der Französischen Revolution kommende Zuordnung. Naja, gut. Übernehmen gut, wir jetzt. Ich bleib dabei. Ja. Aber man muss sich eben für eine Variante entscheiden. Wenn man sagt, der Mensch ist, wie er ist, dann sage ich als zivilisatorische Errungenschaft, sage ich, innerhalb von bestimmten Grenzen darfst du das sein. Da darfst du nach Eigentum streben. Und da darfst du viele Dinge tun, die du, die in dir drinstecken. Mhm. Ja. Der andere, der sagt dann immer, nein, das geht nicht. Und für eins von beiden muss ich mich entscheiden, weil dazwischen gibt's nichts. Mhm. Deshalb ist heute auch dieses, das wird, wie gesagt, mit rechts und links bezeichnet. Und wenn jetzt heute Parteien behaupten, sie sind Parteien der Mitte, dann kann ich nur sagen, die sind zu feige, sich zu entscheiden.
Dieser Antrag ist versagt, man hat es sich gemütlich gemacht, ja, aber ja. Wie kam es dann doch zu dieser Entscheidung, noch im selben Jahr dann die Wiedervereinigung?
Da waren wir natürlich, uns war klar, dass wir jetzt in eine Verzögerungsphase kommen und dann hatte in dem Falle ich den Vorschlag unterbreitet in der Fraktion, dass wir jetzt dass wir jetzt versuchen, das zu erzwingen, dass es ein Datum geben wird. Nun, wie gesagt, wir waren ja immer auf sofort aus und ja. Dann habe ich gesagt, also ich bin ja in einem quasi Ältestenrat gewesen als parlamentarischer Geschäftsführer und habe dann sozusagen für jede zukünftige Sitzung vorgelegt einen Antrag auf namentliche Abstimmung über die deutsche Einheit. Und dann hätte jeder immer, so war die Idee, hier hätte jeder immer namentlich Nein zur deutschen Einheit sagen müssen und das seinen Wählern erklären. Mhm. Und dann kam es in dieser nächtlichen Sitzung im August war das, vor dieser Abstimmung dann, zum 3. Oktober, kam es dann sozusagen zu einem Hin und Her von unterschiedlichen Terminen. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Ja. Übrigens, dieses Protokoll habe ich nicht mehr gefunden. Das ist weg.
Okay.
Ja, das. Dann kam sozusagen die Abstimmung. Und in der Abstimmung wurde, glaube ich, die Grünen hatten dann auf einmal so als Karikatur des Ganzen noch einen früheren Termin. Dann kamen wir und wurden abgelehnt. Und dann kam der 3. Oktober, weil die CDU, ich glaube, die hatten noch ihren Einigungsparteitag. Am 2. Oktober in Hamburg, aber bitte nicht festnageln, ja. Müsste ich jetzt nachgucken. Das wollten die noch alles absolvieren und danach wäre es gegangen, sozusagen.
Okay.
Und das war dann der Tag, auf den dann alle sich geeinigt haben. Und da gab es dann auch noch ein kleines Missverständnis in der Fraktion, weil die Fraktion gesagt hat, wenn die nicht zu unserem Antrag Ja sagen, dann sagen wir auch nicht zu dem anderen. Ja, dann habe ich gesagt, sag mal, seid ihr verrückt? Dann stehen wir auf immer als die da, die Nein zur deutschen Einheit gesagt haben. Naja, aber die haben doch zu unserem nicht. Ja. Dann habe ich die Sabine Bergmann-Pohl rübergeholt, die Präsidentin, und habe gesagt, erklär denen das mal, wie das ist mit den Geflogenheiten, dass man immer mit dem Schärfsten anfängt und dann immer einen Schritt weitergeht in der Abstimmung. Ja, aber da waren gerade aus dem sächsischen Bereich waren da Abgeordnete, die das einfach nicht wahrhaben wollten. Wir haben uns dann auf diesen 3. Oktober verständigt. So ist er entstanden.
Der hatte überhaupt gar keinen historischen Hintergrund, symbolischen.
Sondern
war eine reine Abstimmung, terminlich. Ja. Hat man noch so angepasst an den Parteitag der CDU scheinbar.
Ja, so ist es in meiner Erinnerung. Mhm. Ja, aber die anderen Vorfälle, die haben tatsächlich stattgefunden.
Wissen Sie noch, in welchem Mehrheitsverhältnis er abgestimmt worden ist?
Oh, das war.
Waren das jetzt nur die Regierungskoalition?
Weiß ich nicht mehr, aber die Zahl, ich wollte eigentlich die Protokolle alle mitbringen, hätte man nachgucken können.
Ja.
Aber es war eine gute Mehrheit. Ja. Und dann ist Herr Gysi nach vorne gegangen und sagte den berühmten Satz, wissen Sie, Sie haben jetzt nicht mehr oder weniger getan, als die DDR abgeschafft, so sinngemäß.
Ach so. Ne? Ja, ja. Hat er verstanden.
Ja. Aber er hat ja seine Milliarden da gerettet.
Ja. Ja, und dann ging der Prozess los. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt ab dem 3. Oktober. Wie ging es politisch auch für Sie weiter? Ist ja.
Naja, da kam ja dann die Wahl, ne? Und ich war ja dann.
Sprich die bundesdeutsche Wahl, also ja, die gesamtdeutsche Wahl dann.
Richtig. Und dann haben wir ja gesagt, wir müssen Leute in die Länderparlamente bringen. Und wir müssen sozusagen in dem Bundestag irgendwie repräsentiert sein.
Also. Und gab es denn auch schon Länderparlamente zu der DDR?
Ja, die haben wir gegründet.
Vorher gab es die nicht?
Naja, da gab es Bezirke. Die waren aber nicht identisch mit den Ländern.
Okay. Ja. Also auch die Bundesländer, die neuen Bundesländer, ja, so wie wir sie jetzt heute kennen, wurden sie
in der Volkskammer sozusagen definiert und gegründet. Ja.
In der ersten
Freigewählten.
So, okay. Das heißt, so gab es die auch vorher nicht. Das heißt, die neuen Bundesländer waren wirklich ziemlich neu, auch in der Definition.
In diesem Sinne, ja.
Ja. Okay, interessant.
Ja. Und dann, wie gesagt, wurden, ich glaube, etwas über 150 Volkskammerabgeordnete delegiert in den Bundestag. Und da war ich auch dabei. Und ich wurde dort zum Landesgruppenchef gewählt, wenn man so will, von der DSU. Ja, ob die Bezeichnung jetzt so 100% korrekt ist, mag, sei dahingestellt. Entscheidend ist, ich war dann in Bonn und habe dort diesen parlamentarischen Betrieb kennengelernt, von dem ich da vorhin erzählte, mit der parlamentarischen Gesellschaft.
Ja. Also Sie waren dann Bundestagsabgeordneter?
Ja, und war so, wenn man so will, von der Landesgruppe DSU der Vorsitzende.
Okay, und diese DSU war quasi noch immer wählbar als Partei?
Ja, die ist dann angetreten zur Wahl. Und da gab es dann größere Verwerfungen, weil wir haben natürlich gesagt, also mit 6% umgerechnet auf die Bundesrepublik erschaffen wir die 5%-Hürde nicht. Und da war meine Vorstellung, dass wir da irgendwie mit der CSU übereinkommen, über eine Art Listenverbindung oder ähnliches. Also das Problem, vor dem die CSU jetzt eventuell ab und zu mal stehen kann, weil es hätte beiden Seiten gut getan. Die CSU wäre etwas größer geworden und weiter weg von der 5%-Hürde, ne? Ja. Und wir wären dann auch mit repräsentiert gewesen.
Wie haben Sie es gelöst?
Na, gar nicht. Da gab es einen Parteitag und auf dem Parteitag, da sind einige sozusagen angetreten und haben gesagt, wir müssen die CSU neu, nee, wir wollen die DSU jetzt bundesweit ausdehnen. Und ich war ja der Einzige, der sich tatsächlich ausgedehnt hat, nämlich nach West-Berlin. Und ich hatte damals, ich hatte ja Löwenthal und Drogula und verschiedene andere, die mich da sozusagen unterstützt haben, die mir vor allen Dingen mich mit der politischen Landschaft in West-Berlin bekannt gemacht haben. Und da kamen dann auf einmal Leute, die waren ganz toll in der Vorstellung und man dachte, oh, jetzt kommt aber einer zu uns. Und dann haben die mir aus ihrer, du, der war schon in 6 Parteien, das ist ein Störenfried. Sobald der eine Weile drin ist, haben wir nur Ärger mit dem.
Ne? Interessant. Diese Art von Menschen gibt's bis heute noch.
Und richtig. Und das zu unterscheiden, habe ich von den genannten Freunden aus West-Berlin gelernt. Und deshalb wusste ich, dass das ein ganz glitschiges Pflaster ist. Und die wollten sich jetzt bundesweit ausdehnen. Das war so aus dem Kreis, aus dem Leipziger Kreis. Die haben gesagt, CSU ist nicht mehr unsere Schwester im Prinzip, sondern wir sind so stark und wir haben In Niedersachsen, überall haben wir Leute, die uns gesagt haben, sie machen dann da den Vorsitzenden und so. Ach, dachte ich, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Mhm. Und habe dann da auch dagegen plädiert, weil ich gesagt habe, wir sollten uns erstmal auf das Gebiet hier konzentrieren, weil die Leute, die da kommen, ich bin der Einzige, der Erfahrung hatte, da müssen wir ganz genau drüber nachdenken und es muss auch strategisch, taktisch abgestimmt sein. Da können wir nicht einfach so mit Jugendlichen Leichtsinn, dann hätte sich die CDU nach Bayern ausgedehnt. Also es hätte riesige Verwerfungen gegeben. Aber die waren nicht zu belehren. Die waren in der Mehrheit, weil ich in Berlin hatte ja kaum Hausmacht, gemessen an Sachsen und Thüringen. Ne? Und von daher habe ich dann feststellen müssen, dass die in eine völlig falsche Richtung gingen und im Prinzip mit diesem Schritt dem Untergang geweiht sind.
Jetzt spulen wir mal ganz schnell vor,
ja,
zur Gegenwart.
Ja, okay.
Haben Sie, also vor allem, ich fange so an, wir hören immer öfter von Menschen, die DDR erlebt haben, ja, wir haben so eine Art zweite DDR wieder.
Déjà-vu.
Genau. Richtig. Haben Sie sowas auch?
Ja, also das geht bei der Meinungsfreiheit los. Da wird ja dann argumentiert, dass die Meinungsfreiheit uns im Prinzip ja weiterhin zusteht. Mhm. Und jeder kann sagen, was er will. Was dabei vergessen wird zu erwähnen, ist, dass es eben doch erhebliche Folgen hat für viele. Mhm. Ich erinnere an die Klimadiskussion. Mhm. In der Klimadiskussion ist es ja so, dass wenn Professoren die falsche Meinung haben zum Thema Klima, dass dann die auf einmal nicht mehr stattfinden, kriegen keine Forschungsmittel mehr und dann versucht man denen irgendwie möglichst viele Hölzer in den Weg zu legen, ne? Das heißt, oder man sagt, also suchen Sie sich mal in Ruhe eine andere Arbeit. Mhm. Ja, da stellt man dann auf einmal fest. Also es gibt sehr wohl persönliche Folgen für das Meinung äußern. Das ist in jedem Fall anders. Aber auch
nicht so drastisch vielleicht wie in der...
Nicht so drastisch. Es ist nicht so, dass man eingesperrt wird. Mhm. Aber da hat ja die Bärbel Bohley gesagt, sie werden wiederkommen. Aber sie werden...
Wer war das?
Bärbel Bohley war eine aus dem Forum, eine von den Widerstandskämpfern sozusagen der DDR. Sie war eher linksorientiert, aber da hat sie was Wahres gesagt. Sie hat gesagt, sie werden mit verfeinerten Methoden, ich muss das jetzt so sagen, wie ich es verstanden habe, werden sie wiederkommen und es wird wieder sozusagen in die Richtung gehen wie in der DDR. Mhm. Nur werden es viel differenzierter machen, ne? Wie jetzt mit den ganzen Methoden, wenn ich jetzt Brandmauer oder jetzt dieser Ausschluss aus der parlamentarischen Gesellschaft, völlig unnütze Dinge.
Zum Verständnis für unsere Zuschauer, die parlamentarische Gesellschaft ist quasi ein Verein, angedockt an den Bundestag, wo Parlamentarier quasi hinter den Kulissen sich treffen.
Ja. Da ist die Pizza Connection entstanden, im Prinzip so ein bisschen. Ne?
Um halt entspannt, ohne Parteibücher,
ohne Protokoll
und ohne Protokoll sich zu unterhalten.
Richtig.
Bei einem Bierchen oder wie auch immer.
Und auch auseinanderzusetzen und mal ohne Einigung sozusagen rauszugehen. Also, aber man lernt sich ein bisschen mehr kennen und die Beweggründe des anderen für seine Meinung und seine politische Richtung zu verstehen.
Ja, also im parlamentarischen Betrieb ist es so, man trifft zwar permanent immer auf dem politischen Gegner, in den Ausschüssen, im Parlament selber.
Ja.
Aber da ist man immer quasi einer Tagesordnung ausgesetzt. Da ist man immer einem Protokoll ausgesetzt oder Kameras. Ja. Also es ist immer quasi öffentlich.
Richtig.
So, dass man da auch immer zu seinem Parteibuch steht und wie auch immer auch ja. zu den Inhalten, wie man überzeugt ist oder auch nicht.
Im Wesentlichen.
Genau.
Ja.
Und so eine parlamentarische Gesellschaft war das Ziel quasi nicht, um irgendwie sich zu verstecken oder im Hintergrund irgendwas auszubaldoren, sondern im Gegenteil, so das Menschliche zu fördern. Ne?
Richtig, genau.
So, das heißt, und jetzt, Sie sind Mitglied der parlamentarischen Gesellschaft, noch immer, man ist da quasi auf Lebzeiten.
Nein. Nee? Sie können ausgeschlossen werden. Also das ist nicht auf Lebzeiten.
Aber
das
Sie sind seit 91 dort Mitglied.
Ja, genau. Ja.
Und Sie sagen, da ist es jetzt auch so, dass wir haben auch in unserer Berichterstattung gesehen, dass da jetzt auch AfD-Mitglieder einfach permanent gar nicht aufgenommen werden.
Ja, das ist richtig. Und das finde ich falsch, weil es gegen den ursprünglichen politischen Ansatz der Gründung dieser parlamentarischen Gesellschaft, die ja eben die, die Hürden, die auch in der Hitze der Diskussion im Parlament. Parlament ist ja, wenn man so will, die Schaufensterreden.
Ja.
Ja, da redet man fürs Fernsehen, wenn man so will, aus heutiger Sicht. In den Ausschüssen wird stärker politische Arbeit geleistet. Und dann gibt es ja noch verschiedene andere Gremien, in denen politisch gearbeitet wird. Und dort sollte man dann einfach mal zusammensitzen und natürlich nur die, die sich sympathisch sind. Aber da bin ich ja frei in der Wahl.
Ja.
Ich muss nicht zu jemandem mich setzen und dem ein Gespräch aufdrängeln, der nicht will. Und umgekehrt muss es auch keiner mit mir machen, sondern dann setzt man sich zusammen und dann sagt er, naja, da hast du ja eigentlich recht, aber wir sehen das so und du musst auch das und das bedenken. Man lernt auf einmal das Hintergrunddenken kennen des anderen, des politischen Gegners, ja. Und das macht einen dann geschmeidiger in der Diskussion. Ich beobachte jetzt, dass die politischen Fronten extrem verhärtet sind. In meinen Augen.
Mhm.
Und diese Verhärtung, die sollte ursprünglich in der parlamentarischen Gesellschaft, so ist meine Analyse, so ein bisschen aufgeweicht werden, damit eben die Demokratie, die ja von der Diskussion lebt und nicht von der körperlichen Auseinandersetzung, damit eben genau die gefördert wird. Ja,
die Zeit ist schon relativ weit fortgeschritten, sodass wir jetzt hier auch schon abrunden müssten.
Ja.
Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich, dass Sie da waren. Es war ein doch kurzweiliges Gespräch und ich glaube, wir könnten noch 2 oder 3 Stunden weiter so fortführen.
Ja.
Und Sie hätten interessante Passagen.
Das stimmt.
Über die wir reden können.
Ja.
An die Zuschauer, vielen Dank, dass Sie bis hierhin zugehört haben. Sie können uns unterstützen, indem Sie unseren Kanal abonnieren, gerne auch das Video teilen mit Ihren Freunden, Verwandten, Bekannten und Sie können auch uns als unabhängigen Journalismus unterstützen, indem Sie uns abonnieren als Zeitung. Den Link dafür finden Sie unten auch in der Videobeschreibung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.